Amerika sind wir alle Amerikaner, in den Baumarkt gegangen. Baumarkt ist quasi eine kleine Stadt, aber mit Mauern drumherum und 24 Stunden halt auf und halt alles Mögliche von Lebensmittel zur Kleidung, zum Schutzmittel bis zum Autowerkstatt. Und wir sind dorthin und sind auf den Parkplatz eingefahren. Und unsere Kinder haben eine Person in Gestalt an dem Eck, Straßeneck, bemerkt. Und gesagt, Papa, wer ist das denn? Und es war eine Frau. Und sie stand in der Hitze und ich schätze mal, es war ungefähr 35 Grad oder so. Und wir haben die Frau bemerkt und die Kinder waren so betroffen, dass diese arme Frau, der 14 Jahre stand und hat uns Lebensmittel oder Geld gebettelt. So, wir sind in den Walmart gegangen und die Kinder konnten nicht aufhören, über diese Frau zu reden. Und so haben wir in dem Lebensmittel Bereich haben wir einiges für sie gekauft, besorgt und haben wir dann Wasserflaschen besorgt und dann sind wir dort hin zu ihr, haben es ihr überreicht und auch im Traktat ist Jesus Christus mehr als nur Wasser und Essen geben kann, sondern ewiges Leben und sie das gern angenommen. Solche Situationen habt ihr auch sicherlich vielleicht erlebt. In der Großstadt, irgendwo, wo du Leute sie stehen oder sitzen, die um etwas bitten. Heute möchten wir auch eine ehrende Person betrachten. Und zwar Lukas Kapitel 10. Lukas und den 10. Kapitel. Stelle spricht einen Mann Jesus an. Und wir werden auch dadurch eine der bekanntesten Geschichten von Jesus in der Bibel betrachten. Sicherlich hat jeder von euch oder fast jeder von euch eine Predigt oder eine Andacht über diese Stelle gehört. Aber ich hoffe, dass wir heute, wie ich, als ich angefangen hatte, diese Texte zu studieren und so auszulegen, dass du auch heute zu dieser Stelle kommen kannst. Ganz neu, als ob du nie vorher das gelesen hast. Und ich bin mir sicher, der Herr hat was für uns alle zu lernen. Lukas Kapitel 10, ich fange mit dem Vers 25 an. Und siehe, ein Gesetzgelehrter stand auf und versuchte Jesus, prüfte ihn und sprach: Lehrer, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erben? Er aber sprach zu ihm: Was steht in dem Gesetz geschrieben? Wie liest du? Er aber antwortete und sprach: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, auf deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Er sprach aber zu ihm: Du hast recht geantwortet. Tu dies, und du wirst leben. Indem er aber sich selbst rechtfertigen wollte, sprach er zu Jesus: Und wer ist mein Nächster? Jesus aber nahm das Wort und sprach: Ein Mensch ging von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter Räuber, die ihn auch auszogen und ihm Schläge versetzten und weggingen und ihn halbtot liegen ließen. Zufällig aber ging ein Priester jenen Weg hinab. Und als er ihn sah, ging er an der entgegengesetzten Seite vorüber. Ebenso aber kam auch ein Levit, der an den Ort gelangte, und er sah ihn und ging an der entgegengesetzten Seite vorüber. Aber ein Samaritaner, der auf der Reise war, kam zu ihm hin. Und als er ihn sah, wurde er innerlich bewegt Und trat hinzu und verband seine Wunden und goss Öl und Wein drauf. Und setzte ihn auf sein eigenes Tier und führte ihn in eine Herberge und trug Sorge für ihn. Am folgenden Morgen zog er 2 Denare heraus und gab sie dem Wirt und sprach: Trage Sorge für ihn. Und was du noch dazu verwenden wirst, werde ich dir bezahlen, wenn ich zurückkomme. Was meinst du? Wer von diesen dreien der Nächste dessen gewesen ist, der unter die Räuber gefallen war? Er aber sprach: Der die Barmherzigkeit an ihn übte. Jesus aber sprach zu ihm: Geh hin und handle du ebenso. Wir lesen diese bewegende Geschichte und sind von diesem Mann, diesem Samaritaner, ganz beeindruckt. Was für eine liebevolle Art hatte er mit einem Juden, den er in der Gesellschaft gehasst hätte. So war es üblich. Aber ich denke mal, wenn wir die Geschichte lesen, vergessen wir oft den ganzen Zusammenhang. Und eigentlich ist der Zusammenhang der große Punkt in dieser Geschichte. Und ich möchte euch sagen, unsere Gäste, aber auch unsere regelmäßigen Besucher, und mein Ziel bei der Predigt ist nicht, etwas auszuholen von einer Stelle, was ich gern sagen möchte. Mein Ziel ist, wenn ich zu einer Stelle komme, ist nur zu sagen, was Gott meinte, der Hauptpunkt sein soll. Was wir lernen sollen. So, mein Ziel ist heute wirklich, das nur euch zu sagen, was schon gegeben ist, was schon geschrieben ist. Also kein Hintergedanken, anders so. Ich muss nur sagen, ich darf nur sagen, was Gott schon gesagt hat. Und in diesem Sinn bin ich dann zuversichtlich, dass Gott was zu sagen hat. In dieser Geschichte kommt dieser Gesetzgelehrter. Gesetzgelehrter war eine Art Jurist, eine Art Anwalt, er war ein Expert im Gesetz Mose und seine Interpretation, was er zu sagen hat. Er hat vieles auswendig gelernt und er kannte sich gut aus mit dem Gesetz Mose, der Offenbarung Gottes im Alten Testament. Und er kommt zu Jesus mit dieser Frage, ihn zu besuchen. Und das ist höchstwahrscheinlich schon eine Art Versuchung prüfen, um Jesus so strauchen zu lassen oder in eine Falle zu bringen. Aber nicht nur, das war auch oftmals der Fall, dass sie ja so ein Gespräch geführt haben, verstehen wir das, dass sie diskutiert haben über Themen. Und er kommt mit dieser Kernfrage: Was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erben? Als Jude dachte er an die Zukunft. Er wusste schon, als Jude, dass er unter Gottes Segen in gewisser Weise stand, weil er Jude war. Aber er hat immer noch das Gefühl, wie jeder von uns, aber wie ist es wirklich in der Zukunft? Komme ich wirklich im Himmel? Werde ich wirklich ewiges Leben bekommen? Und als Jude dachten sie auch an der Auferstehung. Sie glaubten auch an die leibliche Auferstehung, wie wir. Und er wollte sicher sein, sicher feststellen, dass er bei der letzten Auferstehung dabei sein könnte. Selbst wenn wir nicht Juden sind oder nicht die Schrift so verstanden haben oder so studiert haben als dieser Mann, ich denke, jeder von uns steht genauso in dieser Situation, dass wir sicherlich jetzt oder vielleicht irgendwann mal die Frage gestellt haben: Wie kann ich sicher sein, dass ich eines Tages ankomme, dass ich bei Gott sein werde, dass ich ewiges Leben erben kann, haben kann? Eine Kernfrage. Und was Jesus tut, um das zu beantworten, ist nicht nur ihm von der Schrift zu sagen, sondern er trifft diesen Mann, wo er stand. Dieser Mann kannte die Schrift schon, er kannte vieles von Gesetzen, und so Jesus eigentlich dreht den Spieß um und er sagt: Boah, was sagt die Schrift? was sagt es denn? Gut, du kennst dich aus. Und er fragt ihn, was steht in dem Gesetz geschrieben? Wie liest du? Nicht nur, was sagst du darüber, sondern wie nimmst du das wahr, was in der Bibel geschrieben ist? Sehr genial, wie Jesus ihm antwortet. Er bleibt wirklich bei der Schrift. Er geht nicht zu der Tradition, die Anwendungen in Mishnah und in den Talmud, die wirklich die Anwendungen der Schrift so als Schrift selbst oder als inspiriert selber gemacht hatten. Er geht zu Gottes Offenbarung selbst. Ja, was sagt der Schrift? Wie wisst du das? Und der Mann gibt eine Antwort. Und ich sage euch, ist mir auch passiert, vielleicht ist das ein bisschen verwirrend. Der Mann sagt, okay, sondern die Schrift sagt, was über ewiges Leben, du sollst den Herrn deinen Gott lieben, aus deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft, mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Nun, diese Aussage ist etwas von dem Alten Testament und es war etwas, das wir nennen das Schema. Es war für die Juden ganz, ganz bekannt und absolut wichtig, weil sie haben es jeden Tag, zweimal am Tag zitiert. Und es ist eine von den zentralsten Botschaften von dem Gesetz Mose im ganzen Alten Testament. Weil das ist hier in 5. Mose geschrieben. Und 5. Mose war ein Buch, wo das Gesetz zweimal überliefert wurde, zweimal gegeben wurde. Und als Gott dieses Gesetz das zweite Mal gegeben hat, hat er hier in Kapitel 6, in 5. Mose, hat er diese Worte gemacht. Hier sind Gottes Volk. Sie haben diesen, wir würden sie doch Regeln nennen. Oh Mensch, all diese Regeln zu halten. Die müssen das machen und das machen. Und schau, dass ich alles richtig verhalte. Und dann sagt Gott, eigentlich ist nicht nur, dass du diese Regeln hältst, was ich haben will. Ich will dein Herz haben. Du sollst den Gott, den Herrn, dein Gott, lieben. Liebe den Menschen. Nun, wir hören das. Wir denken, ja, gut. Solange ich den Herrn liebe, solange ich ihn gern habe, ihn mag, gute Sachen sagen, dann ist alles gut. Aber wir müssen wirklich verstehen, was hier geschrieben ist. Und zwar, ich liebe Jesus von dem Alten Testament, von Mose 6. Er sagt es, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und deiner ganzen Kraft. Und hier ist es genauso. Umso mehr, viermal ist es gesagt. Ganzen, 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 ganzen. Ganzen Herzen, Seele, ganze Kraft, ganzen Verstand. Man spricht ja nicht hier von vier Bereichen, dein Körper oder deine Person. Er spricht hier, der Ausdruck hier, der jüdische Gedanke war, alles. Du liebst Gott mit komplett alles, was du hast. Das ist, was Gott im Alten Testament gesagt hat. Und das ist nicht nur in der Stelle. Es gibt andere Stellen, 5. Mose, Kapitel 5, Vers 10. Sagt er aber Gnade, Gott, Gnade erweist auf Tausende hin, denen, die mich lieben, um meine Gebote zu halten. Es geht hier auf Liebe. Nicht nur, ich tue, was Gott sagt, ja, okay, ich tue das. Es geht um vom Herzen ihn lieben und deswegen wir seine Gebote halten. Und in Johannes 14, im Neuen Testament, Jesus sagt auch, wenn ihr mich liebt, wenn ihr mich wirklich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Es fängt mit dem Herzen an. So ist die Frage, wie kann ich ewiges Leben erben, sicher sein, dass ich in den Himmel komme? Du musst vom Herzen Gott lieben. Nun, richtige Frage. Wie Jesus antwortete in Vers 28, er sagt, ich stimme zu. Er sagte, du hast recht geantwortet. Und vielleicht denken wir erst, naja, solange ich braucht, denn solange ich Gott nicht hasse, solange ich schöne Gedanken über Gott habe und vielleicht ihn nicht lästern und ich auch ihn gern habe, gleich ab und zu gehe ich in die Gemeinde oder die Kirche, dann geht es. Dann komme ich in jedes Leben, oder? Wie ich gesagt habe, ist das wirklich nicht, was hier sagt. Er spricht hier nicht von schönen Gefühlen. Er spricht hier nicht von Gott gern haben. Er spricht von einer ungetäuschten, ungeheuchelten, tiefe, hingebungsvolle Liebe für ihn. Es ist etwas, das du nicht einfach von dir selbst auch einfach tun kannst. Es ist etwas, das eine echte, übernatürliches Wunder braucht. Wir nennen das eine Beziehung. Jesus nennt es die Wiedergeburt. Und es ist etwas, das du nicht von dir selbst aus tun kannst. Du kannst nicht genug Gott lieben, um in den Himmel zu kommen zu können. Es geht einfach nicht. Ich habe das als Kind selber besucht. Ich war in der Gemeinde. Vieles gelernt von der Bibel. Viel gebetet. Aber mein Herz blieb kalt und hart. Wir brauchen die Wiedergeburt. Jesus sagte, du musst Gott lieben mit ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft, deinem ganzen Verstand und deinem Nächsten wie dich selbst. Liebe ist etwas, das gleich mit, was wir nennen, Glauben verbunden ist. Wir haben gerade gelesen, wenn du mich liebst, so werden dir meine Gebote halten. Wenn jemand wirklich vom Herzen gehorcht und ihn herrschen lässt, unterordnest, dann glaubst du an ihn. Auch in Galater, Kapitel 5, sagt Paulus, denn in Christus Jesus hat weder Beschneidung noch unbeschnitten sein irgendeine Kraft, diese Regeln zu halten. Das hat keine Kraft, dein Herz zu ändern, sondern der durch Liebe wirksame Glauben. Liebe wirksame Glauben. Dass du vom Herzen Gott liebst und ihm glaubst. Dass was er sagt, stimmt. Dass er nicht lügt. Dass er die Wahrheit sagt. Dass was er in dein Wort geschrieben hat, nicht einfach von ihm einfach geschwind wurde. Das ist nichts, was das Menschen einfach geschrieben hat, sondern es ist von Gott. Und du glaubst, was er sagt. Du musst mit deinem ganzen Herzen ihn lieben. Und das, wir werden das hier bestätigt bekommen und der Rest der Geschichte war, der Mann hat diesen Teil nicht verstanden. Er denkt nicht an den ganzen Herzen, Gott lieben. Er dachte immer noch an den zweiten Teil, den nächsten. Weil wenn du Gott wirklich liebst, von ganzem Herzen, dann wirst du auch den nächsten lieben. Und er denkt nur an seinen nächsten. Okay, meine nächste Liebe. Ich hier habe ein Problem. So, ich möchte das feststellen, dass ich doch, dass es bei mir in Ordnung ist, dass ich diese ewige Liebe schon doch haben werde. Also sagte er, um sich zu rechtfertigen, um sich selbst zu rechtfertigen, sagte er, wer ist dann mein Nächster? Wer ist dann mein Nächster? Schon ein bisschen, weiß nicht. Das ist ein bisschen fast recht, wie er das trägt, aber vielleicht hat er es wirklich nachforschen wollen. Wer ist mein Nächster? Also, kannst du dir gut vorstellen, hier ist ein Gesetzgelehrter und vielleicht hat er an seinen bösen Nachbarn gedacht. Oder was weiß ich, ein ganz unbequeme Person, die er immer wieder im Supermarkt getroffen hatte. Ist er mein Nächster? Hoffentlich. Sonst habe ich ein Problem. Rabbi, wer ist eigentlich mein Nächster? Ich möchte das einfach feststellen, damit ich nicht in Schwierigkeiten komme. Wer ist mein Nächster? Und auf diese Frage geht Jesus los. Mit der Geschichte. Wer sein Nächster sein soll. Und so hast du diesen Mann, dieser Jude, der von Jerusalem gekommen ist, bis nach Jericho, so bergab, ist er gelaufen zum Fuß. Und auf dem Weg ist er überfallen worden von Räubern, die alles gestohlen hatten und seine Kleidung auch. Und er lag da halb tot. Und wer kam vorbei? Ja, ganz religiöse, geistliche. Die Geistlichen in der Stadt, in der ganzen Land. Erst der Priester. Und dann der Levite, der Levit. Und die beiden haben den Mann gesehen. Und was haben die gemacht? An die Seite der Straße. Den habe ich nicht gesehen. Was ist da drin? Siehst du das? Beide draußen. Sicher war es ein bisschen unbequem. Ja, wollte nicht in Verlegenheit kommen, dass jemand sagt: Hey, sind Priester die Priester? Hast du den noch gesehen? Du bist vorbeigelaufen. Na was? Was soll man? Aber du bist auf der anderen Seite gelaufen. Ob der Verletzte ihm angesprochen hatte, zu ihm gerufen hatte: Hilf mir bitte, hey, du. Oder ob er keine Stimme hat, ohne ich die verwiesen. Aber die Geschichte ging weit, die Gegenseite der Straße. Und der Einzige, der diesem Mann geholfen hatte, war derjenige, den laut der Gesetzgelehrten nicht ihn hätte helfen sollen. Das war der Samaritaner. Die haben einander gehasst. Es war so ein Rassismus zwischen den beiden. Sie haben einander absolut verachtet. Oh, der Penner, den hätte ich immer. Lass ihn stehen. Also gut, ein weniger in dieser Welt. Ist gut. Die Juden haben so viel Hass gezeigt. Ich gehe weiter. Super. Schau, ob ich einen selber finden kann. Um ihm zu gefallen. Die Samaritaner war der Einzige, der diesem Mann geholfen hat. Und so kam Jesus zu dem Punkt. Und er fragt wieder den Mann: Wer ist dann der Nächste? Und der Mann musste, der Gesetzgelehrte muss es ehrlich sagen, der die Barmherzigkeit an ihm übte. Jesus sagte: Geh hin. Du machst es selber. Die Gesetzgelehrte hat eine harte Lektion zu lernen. Und zwar, was er gehofft hatte, war, dass er ewiges Leben haben könnte, wenn er nur bloß etwas tut. Das Wort kommt mehrmals vor an dieser Stelle. Aber Jesus sagt, es ist etwas, das du vom Herzen tun musst. So einem Mann zu Liebe, Liebe zu zeigen, war menschlich gesehen unmöglich. Ich möchte dich heute fragen, in dieser Stelle sehen wir ungeheuchelte, wahre Liebe. Die Predigt heute geht nicht um Caritas. Das ist wichtig, schön, wenn jemand in Caritas was macht und anderen hilft. Aber das ist nicht hier der große Punkt. Was Jesus anspricht, er spricht diesem Mann sein Herzen an. Dieser Mann war nicht bereit, anderen vom Herzen zu lieben. Die Samaritaner, wenn es umgekehrt wäre, dann auf die Straße wäre, wenn der Gesetzgelehrte nicht bereit, ihn als seinen Nächsten zu betrachten. Die Frage ist, wenn du heute sagst, ich weiß, ich kenne den Herrn Jesus als meinen Herrn und Retter, bist du bereit, anderen so zu helfen? Hast du die Liebe Gottes in deinem Herzen? Keiner hat es vollkommen, keiner von uns. Deswegen haben wir Gottes Gnade. Aber bist du bereit, als Christ anderen in Not, nicht nur die hungrig sind oder die Wasser brauchen, es ist gut, sowas zu machen, aber bist du wirklich eifrig, anderen mit ihrem geistlichen Not, in ihrem geistlichen Not zu helfen? Nicht nur, weil du selber was von dir selbst aus hast, sondern weil du den Jesus, Herrn Jesus kennst. Wir sind eine ganz freundliche, liebevolle Gemeinde. Ich bin so dankbar dafür. Und ich weiß, wie wichtig es ist, dass wir vom Herzen den Herrn lieben und ehren. Und dass wir nicht nur, was weiß ich, wenn ich es so nennen kann, so ein Verein sind, geistliche Verein, wiedergeborene Christen, die gern miteinander sind, gern Gottes Wort hören und gern hier sitzen und dann gehen nach Hause und leben weiter, sondern dass wir lernen und wachsen in der Liebe Christi zu wachsen. Dass wir vom Herzen einander wirklich lieben. Und die Liebe zeigt sich nicht nur durch ein schönes Lächeln, ein schöner Gruß, ein schöne Worte, sondern es geht letztendlich um auch unsere Taten. Samaritaner hat sicherlich ein Vorbildprogramm, sicherlich etwas, das er vorhatte. Er hat nicht auf seinem Familienplan, ja, Nothilfe hier, und ich werde ihm medizinische geben, was er braucht, und ihm Herberg geben, und also seine Finanzen hat er nicht im Voraus gedacht dafür. Aber in dem Moment war er bereit, alles zu machen, diesem Mann zu helfen. Gott zeigt uns hier, wahre Liebe wird dir, wird mir was kosten. Es ist ein Opfer. Dieser Mann ist spät nach Hause gekommen. Er hat weniger Geld in dem Girokonto gehabt. Vielleicht ist er angesteckt worden von dem Mann, wenn er, was weiß ich, eine Entzündung hat. Keine Ahnung. Das ist nur eine Gleichnis. Immerhin, wir können schon überlegen und wir alle denken an alle möglichen Probleme, die hätte passieren können, wenn wir jemand, einem Fremden, helfen. Ich auch, deswegen sage ich das. Aber echte Liebe zu zeigen, wird dir was kosten. Wir denken und planen sehr gern, ich auch, das ist wichtig, dass wir planen, unseren Tagesplan, Kalender. Aber lassen wir das offen zu dem Herrn, dass er sagen kann, das ändern darf. Dass wenn jemand auf einmal Hilfe braucht, dass wir bereit sind, denen Jesus zu zeigen, ein Wort aus der Bibel zu geben, ein ermutigendes Wort. Vielleicht ein paar Stunden zu sitzen, einfach zuzuhören, was denen belastet, was sie brauchen. Und das sind wir, wie was ich gerade gehört habe, und zwar von Deer Cave in Hülle in Borneo. Das hat mit so Millionen von Fledermäusen drin. Und sie lassen dahinter einen riesigen Misthaufen, 100 Meter hoch. Und die Kakerlake und die Krebs mehren sich im Misthaufen und sie leben ihr ganzes Leben innerhalb von ihrem Leben. Sie leben in dieser Höhle. In ihre Höhle und sie kommen nie raus. Sie sehen nie die Sonne, sie bleiben drin. Wir haben eine Zeit, wo wir es auch möglich ist, innerhalb unserer Wände den ganzen Tag zu bleiben oder innerhalb unserem Leben zu bleiben und lassen nicht anderen reinkommen. Und wir sind nicht aufmerksam auf die Bedürfnisse von anderen. Und Jesus sagt, wenn du mich liebst, wirst du auch andere lieben. Du wirst auch deinen Nächsten lieben wie dich selbst. 1. Johannes 3 sagt er, hieran haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns, Jesus hat für uns sein Leben hingegeben. Auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Wer aber der Welt Güter hat und sieht seinen Bruder Mangel leiden und schließt sein Herz vor ihm, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Starke Worte von Johannes. Hast du die Liebe Gottes erfahren? Kennst du den Herrn Jesus als deinen Herrn und Heiland? Hast du ihn, den Herrn, den Herrscher deines Lebens gemacht? Dann ist die Liebe Gottes in deinem Herzen eingegossen. Und du hast das, die Pflicht, aber das Privileg, anderen zu helfen, Liebe zu zeigen, uns hinzugeben. Die Liebe Gottes in unser Herzen eingegossen. Vielleicht kannst du gar nicht mit so einer Liebe anfangen. Und das ist schon wohl möglich. Ist mir auch früher so gewesen. Und zwar, weil vielleicht du noch nicht die Liebe Gottes persönlich erfahren hast. In 1. Johannes Kapitel 4, was wir heute vorgelesen gehört haben. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt. Denn Gott ist Liebe. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben möchten. Hierin ist die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat, als eine Sühne für unsere Sünde. Der Schlüssel für uns alle heute, ob du Jesus schon kennst oder doch die Entscheidung getroffen hast. Der Schlüssel ist die Liebe, in der Jesus Christus sind. Gott im Himmel hat auf diese Welt geschaut. Diese verfluchte Welt von Sünde, von unseren Sünden verflucht. Selber schuld dafür. Und er hat gesagt, ich will nicht denen sterben für die Ewigkeit. Ich will sie nicht. Die Sünde hat das schon verpflichtet gemacht. Sie müsste die ewige Strafe für ihre Sünde erfahren. Aber Gott sagt, ich will das nicht. Und um diese Menschen, diese meine Schöpfung zu retten, werde ich meinen Sohn schicken. Zu uns auf dieser Erde sind. Und die Sünde der ganzen Welt, alle meine Sünden, alle meine Schuld, alle deine Schuld, hat er auf Jesus gebracht. Und Jesus hat die Strafe der Sünden der ganzen Welt auf sich genommen. Und 3 Stunden lang ist es dunkel. Weil unsere Sünden müssen vertilgt werden. Und die Strafe wurde auf ihn gebracht, damit wir, du und ich, frei gesprochen werden können. Das ist, meine Lieben, die Liebe Gottes. Und das ist der Schlüssel. Es ist nicht etwas von uns aus zu machen, sondern diese Liebe zu betrachten und uns wieder oder für das erste Mal es anzunehmen, an ihm zu glauben. Es ist nicht durch unsere guten Werke, dass wir das hinkriegen können. Nicht durch Werke, damit keiner sich rühmen kann. Nicht genug Liebe kannst du von dir selbst aus, sondern von der Liebe Gottes in dir. Glaub an den Herrn Jesus allein, und du wirst gerettet werden. Und kannst du sicher sein, wie dieser Mann versucht hatte, dass du ewiges Leben erben wirst. Wir wollen im Gebet machen. Lieber Herr Jesus, wie sehr du uns geliebt hast, dass du zu diesem kranken Welt gekommen bist und ein
Mensch geworden bist, damit du in meiner Stelle, in unserer Stelle sterben konntest. Was für eine Liebe. Wie tief ist diese Liebe? Ich danke dir dafür. Und ich bete, dass du mir hilfst, dass du jeden von uns durch deine Liebe sagst und ermutigst, anderen so zu lieben. Wir wissen, Herr, es wird uns was kosten. Aber wir möchten bereit sein, das zu tun. Dass wir anderen Geistlichen helfen können und nicht nur oberflächlich schöne Worte sagen. Zeig uns, Herr, wo wir für uns leben und nicht für dich. Wo wir lieblos sind. Wo wir selbstsüchtig sind. Und wo wir nicht mit ganzem Herzen dich lieben. Und hilf uns umso mehr in deiner Liebe.